Antonia, hörst du mich?
Ja, ich höre dich, loud and clear.
Das ist schön, wie schön. Also dann freue ich mich, dass wir uns endlich wieder hören.
Endlich.
Und dass wir nicht dieses Hitzewochenende, dass wir nicht hinweggeschmolzen sind. Also das sind wir wahrscheinlich trotzdem, aber ja. Dass wir uns hoffentlich beide halbwegs wieder erholt haben. Ich glaube, Sonntag hätte ich keine oder Samstag hätte ich keine Podcast-Folge aufnehmen können. Da konnte ich gar nicht mal so viel.
Nee, also ich hatte tatsächlich eine Abgabe über diese Zeit. Das war richtig anstrengend.
Oh Gott.
Und mit schwitzenden Fingern habe ich auf meinen Laptop gehauen. Und also wirklich schwitzende Finger, weil der Laptop ist ja auch noch warm. Es war dramatisch und wirklich. Also ich habe heute mit jemandem geredet beim Gassigehen, da meinte ich, das war fast traumatisch. Also da denke ich wirklich, ich habe null Bock, dass das oft so ist. Wirklich null Bock.
Und ich finde auch, das ist so krass. Es ist ja eigentlich ein Unwetter, ne? Also ein Unwetter über mehrere Tage. Und wenn jetzt alles überflutet wäre oder wenn jetzt ein Hurricane gekommen wäre, dann hättest du eigentlich diese Abgabe nicht machen müssen.
Ja.
Aber weil diese Hitze so unsichtbar ist und weil es ja in Anführungszeichen nur etwas wärmer ist, wird das von vielen einfach nach wie vor überhaupt nicht so ernst genommen. Und das finde ich krass. Und wir sind ja so privilegiert, weil wir haben auch noch irgendwie die Möglichkeit, rauszugehen, wir haben vielleicht auch sogar die Möglichkeit rauszufahren, wir können vielleicht irgendwelche Jobs verschieben, was auch immer. Es gibt so viele Leute, die das überhaupt nicht können und ich finde das so krass, dass das einfach überhaupt keine Rolle spielt. Und jetzt wird so zur Tagesordnung übergegangen, aber also,
und auch gar nicht,
oder ist das nur mein Eindruck?
Politisch irgendwie, klar, in den Medien liest man das, aber irgendwie...
Naja, Fußball ist Nummer eins, sorry.
Also, Also ich fand's auf jeden Fall tatsächlich für mich persönlich echt sehr, ich habe das als sehr einschränkend empfunden und wir haben keine Klimaanlage, wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht, weiß ich nicht, aber ich kenne auch eigentlich niemanden, der privat eine Klimaanlage hat, außer eine Person, aber es ist eben echt, also ich komme damit gar nicht klar, ich gehe dann auch nicht raus und dann sitzt man da und dann taten mir die Hunde und die Tiere, gut, kommen wir direkt zum Thema, die Vögel taten mir natürlich auch irrsinnig leid, ich jede 3 Minuten saß du mich draußen mit irgendwie frischem Wasser und hier nochmal ich fand das, und wir haben jetzt einen Igel hier im Garten, Igel Igor.
Und, Och,
weil ich irgendwann vor meinem Fenster stand, in den Garten geschaut habe und an irgendwas, eigentlich an nichts wie immer gedacht habe und es wurde gerade dunkel und auf einmal sehe ich etwas Kleines über die Wiese und jetzt kommt's joggen. Also so schnell am Laufen, dass ich dachte, hör mal, was ist das denn jetzt? Ich dachte, das wäre ein Opossum oder irgendwie so ein schneller Nager oder ich habe keine Ahnung. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Mach die Tür auf, guck von oben und sehe, dass der sportliche Igel Igor über den Garten wetzt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie schnell Igel sind.
Nee,
das war wirklich irre.
Der ich war weiß super das nicht. Schnell.
Der also ist hier alle. Und dann war natürlich vorbei. Ne? Dann war leider nur noch Nein, Nein, Nein hier im Hause Köhnen und wir standen alle hier und seitdem ist Igel Igor natürlich, muss gehegt und gepflegt werden und es wird das Wasser da rausgestellt und wir schreien uns an, was wir jetzt machen können. Also wirklich. Igel sind ja sehr hitzeempfindlich, haben wir nachgelesen und wir haben hier wirklich... dafür gesorgt, dass es Igel Igor gut geht und ihm geht es auch gut. Ich habe ihn gestern gesehen.
Ich habe ihn gestern gefragt.
Ich habe gestern auf ihn getreten, als ich rausgeneigt habe, als er vertrocknet da. Nein, aber auf jeden Fall, das tat mir natürlich leid. Auch die Hunde, muss ich sagen, ich bin ja jemand, ich musste dann von A nach B mal kurz, musste irgendwas abholen oder einkaufen oder so und dann sehe ich irgendwie um 13 Uhr ein Mann mit seinem Hund über die Straße laufen, also über Asphalt und ich denke wirklich, eigentlich müsste man da hingehen und sagen, hör mal, der Hund, das ist doch viel zu heiß. Du kannst doch jetzt nicht mit dem Hund hier über den Asphalt laufen.
Ja, das meinte ich eben mit diesem unsichtbaren Unwetter.
Ja, ja.
Das ist so, das finde ich einfach so schlimm daran. Und gerade auf dem Asphalt ist es ja noch viel heißer. Also es, vielleicht haben alle mal jetzt irgendwann diese Aufnahmen gesehen. Mit Infrarot ist das dann, glaube ich, wo einfach gezeigt wird, unten sind es irgendwie 55 Grad, während es irgendwie in der Luft 35 sind. Ne? Und das ist wirklich schlimm. Und ja, wahrscheinlich müsste man das sagen. Aber es ist immer ganz schwierig, finde ich auch, da bin ich bei dir, den richtigen Ton zu finden, ohne dass man gleich die Menschen da komplett irgendwie zurechtweist und so. Ne?
Genau.
Also das ist einfach echt schwierig.
Ist schwierig. Aber was wir ja machen können, du und ich, und jetzt haben wir das so ein bisschen, den Morgenreport übersprungen, aber das ist für mich auch okay. Also ja, bei dir schon, bei mir ist das okay heute. Ich habe ja Eagle Igor jetzt mal eingeführt, das ist mein Morgenreport hier.
Ja.
Aber wir dürfen ja Gott sei Dank in unserem Poddy über das reden, wo wir helfen können, wo man was tun kann. Und da ist ja auch die Bartmeise heute ein guter Vogel für, um so ein bisschen auch darüber zu reden, was es da für Veränderungen gibt und die ja auch mit dieser Hitze zu tun haben im weitesten Sinne. Ne?
Auf jeden Fall. Aber ganz kurz nochmal zurück zu Eagle Igor. Ich freue mich sehr, das zu hören, weil tatsächlich in Naturschutzkreisen weiß man das, aber ich weiß auch, dass uns viele Leute zuhören, die, glaube ich, jetzt nicht im NABU-Mitglied sind oder was auch immer. Igel sind ja unglaublich selten geworden und ein so häufiges Gartentier ist drauf und dran, aus einigen Regionen komplett zu verschwinden. Und deswegen ist das einfach wahnsinnig schön, dass ihr einen Igel im Garten habt und ein gutes Zeichen für euren Garten. Denn auch der Igel steht für naturnahe, und naturfreundliche Gärten. So.
Genau, super. Und vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, eben wie bei den Vögeln, ne, kann man sagen. Also eben, dass man Hecken stehen lässt, dass es ein bisschen wildere Ecken gibt, dass man den Rasen einfach mal wachsen lässt, dass das naturnah gestaltet ist, dass es auch dunklere Ecken gibt, wo Tiere sich verkriechen können, etc. Aber klar, kann man dann auch nochmal nachlesen, aber ist ja nochmal wichtig zu sagen, was den Vögeln gut tut, das tut dann auch auf den Igeln gut.
Igel sind eben auch Insektenfresser und brauchen eben, also auch Käfer und Raupen und all sowas. Auch Spinnen, glaube ich, und das sind eben alles Sachen, die in einem Garten nur vorkommen oder in dieser Reichhaltigkeit vorkommen, wenn man, ich glaube, Struktur ist das Stichwort, wie so oft. Also wilde Ecken und weniger wilde Ecken und vielleicht auch im Gemüsegarten, das sind also Dinge. Und was dem Igel, das ist ein Punkt, und dann lassen wir das, wir haben hier keinen Igel-Podcast, aber was dem Igel auch sehr gut oder was dem Igel im Moment schlecht zu stehen kommt, diese elende Einzäunerei. Also früher hat man einfach viel weniger die Gärten eingezäunt, man hat viel mehr mit Hecken gearbeitet oder mit dem, was man so hatte. Und heute sind diese Zäune hier bei uns auch auf dem Land, auf den Dörfern, das sind oft so ganz engmaschige Stahlzäune, am besten davor noch irgendwie so eine Plastikmatte und in den Neubaugebieten. Und da kommt kein Igel durch. Das heißt, die Igel haben oftmals gar keine Möglichkeit, in die Gärten zu wandern oder in ihren Revieren zu wandern. Und als nächstes kommt dann eine große Bundesstraße, wo sie nicht drüber kommen. Also das ist ein großes Problem.
Ja,
und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Wenn man so einen Zaun hat, weil man vielleicht zur Miete wohnt oder wie auch immer und den nicht verhindern kann, da kann man Igeltüren einbauen. Das sind so kleine Durchgänge unten. Und das ist gar nicht mal so schwierig. Da kann man sogar welche kaufen oder man macht es einfach bei einem Holzzaun. Aber dass man darauf achtet, dass die Igel rein und raus können. Und das ist nicht groß. Das ist Igel sind ja nicht riesig und die können sich auch ein bisschen dünn machen. Und dann können die eben zwischen den Gärten hin und her laufen. Weil wenn in dem einen Garten vielleicht super viel Nahrung ist, aber nicht genug Versteckmöglichkeiten und in dem anderen Garten es andersherum ist, dann ist das für den Igel wahnsinnig wichtig, dass er wandern kann. So.
Ja,
oder
super
joggen kann,
Punkt.
Wie in eurem
Fall. Ja, der ist hier rumgejoggt und er würde dann joggen von A nach B. Deshalb ja. Super, dass du das nochmal sagst, weil wir sind ja auch ja. oft mit Nachbarn und so. Ja, das mache ich nämlich, so. Weil du das gesagt hast, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde hier mit den Nachbarn reden und hier auch den Zaun ein kleines Loch oder so machen. Ja, ja jetzt super. Erzähl mal von deinem Morgenreport. Ja. Ich weiß, es ist also viel passiert.
Es ist viel passiert. Ich überlege, wo ich jetzt anfange. Ich kann gar nicht den gesamten, also heute Morgen weiß ich gar nicht genau, aber wir können ja mal die Jahreszeit einfangen. Es ist so ein bisschen so, dass man ja das Gefühl hat, auch durch diese Hitze, das war's. Hier ist eine ganz große Stille eingekehrt, oder? Also
bei uns noch nicht. Aha. Ich sag mal 80%, okay. Aber noch nicht ja. wie August. Juli
auch. Das stimmt, da hast du recht. Ich habe auf jeden Fall auch Vögel, die singen, komme ja. ich gleich zu. Aber insgesamt ist es doch ein wenig ruhiger geworden, ist ja auch typisch. Ende Juni, Anfang Juli, ganz normal. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass ich gestern in meinen Gemüsegarten gegangen bin und Himbeeren ernten wollte. Mhm. Und wir haben ganz viele Himbeeren. Ich mache auch eine vorzügliche Himbeermarmelade. Und diese Himbeeren sammle ich so vor mich hin. Und auf einmal in den Himbeeren direkt vor mir ein Vogelnest mit 4 Eiern. So.
Ach.
Und so ein ganz kleines.
Oha.
Also nicht Amsel oder so, sondern wirklich halb so winzig. Groß. Also ein winziges Nest mit winzigen Eiern. Ich dachte erst, das wäre irgendwie also ein Kunstprojekt oder so. Das sah so, ja, wirklich.
Das ist also, ja, das sieht auch wirklich so aus, das stimmt. Ich habe letztens auch ein verlassenes Vogelnest gefunden und dachte, irrsinnig, wie die aussehen, wie kompakt und
ja.
fein und perfekt die sind, irre.
Naja, und was wir kennen ja, Amselnester kennt glaube ich jeder, weil das sind Nester, die hat jeder in seiner Kindheit oder wo auch immer, die Amsel ist ja immer da unserer Nähe. Amselnester kennen wir vielleicht sogar mit Eiern, also habe ich als Kind häufig aus Versehen im Garten entdeckt, mit diesen bläulichen Eiern und so, also ganz klares Nest von der Amsel, so. Dann gibt es die Höhlenbrüter, wo wir irgendwie wissen, naja, Kohlmeise, Blaumeise, ganz viel Moos im Kasten. Ne? Da weiß man auch ungefähr, das war wahrscheinlich eine Meise. So, die Haussperlinge machen die Kästen voll mit Stroh, bis wirklich nichts mehr reingeht. Auch ziemlich typisch. Bei dem Nest wusste ich erstmal überhaupt nicht weiter, weil es wirklich, also wirklich...
Aber sag jetzt noch nicht, was es ist. Ich will es raten.
Ja, es passte auf meine Handfläche und ich habe keine großen Hände. Ich habe Klavierspielerhände, würde ich mal sagen. Also für männliche Hände sind meine relativ klein und auf die Handfläche passte das ganze Nest. Ach. Also ich habe es nicht gemacht, ne? Wisst ihr ja. Ich habe es einfach nur jetzt so. Aber du kannst weiter raten. Es war nur aus fast aus einem Material, also so altes Gras, so die Farbe war so sehr so beigelich und auch das Nest war sehr kunstvoll, zwar zwischen den Himbeersträuchern natürlich eingehängt, aber das Nest an sich war jetzt nicht so napfig oder so kunstvoll wie zum Beispiel bei einer Amsel, wo oben nochmal ganz klar dieser Rand mit dem Lehm und so ist. Ne? Also das
aber du
nicht.
Weißt, welcher Vogel es ist.
Ich weiß es inzwischen, okay. Weil ich mich natürlich auf die Lauer gelegt habe, um dann zu gucken, wer da kommt. So, und dann pass auf die Eier. Die Eier waren beige mit so braunen Pünktchen, ein bisschen verschwommen. Habe ich noch nie gesehen, noch nie in meinem ganzen Leben. So, natürlich habe ich das recherchiert. Dann, ich hatte eine Vermutung, weil ich ja auch weiß, wer bei uns so singt, wer bei uns so rumrennt vor allem. Joggt wie Igor. Ich hatte eine Vermutung auch, weil ich solche Nester schon häufig im Winter in Hecken gesehen habe, in dieser Art. Dann waren sie natürlich ein bisschen zerfledderter. Genau, so. Und es ist ein Vogel, der ist gar nicht mal so selten, aber man sieht ihn nicht so, also ich habe ihn noch nicht so oft beim Brutgeschäft gesehen. Es ist eine Vogelfamilie, von der es bei uns mehrere gibt, wo ich dann auch schon sofort wusste, welche Familie es sein wird, aber ich wusste nicht genau, welche Art. Und selbst das Internet konnte mir nicht so richtig bei den Eiern helfen, weil die so ein bisschen variabel sind. So.
Ich habe gar keine
ungefähr,
Ahnung mehr.
Ja, ungefähr auf Brusthöhe mitten in so einem Himbeerstrauch. Ist das auch nicht so schlimm?
Eine Grasmücke.
Ja, genau, eine Grasmücke. Und dann war ich aber nicht sicher, ob jetzt eine Gartengrasmücke oder vielleicht eine Klappergrasmücke oder so. Die sind ja alle bei uns.
Ja.
Aber ich habe ewig keine Klappergrasmücke mehr gehört bei uns. Und dann bin ich natürlich sowieso, ich habe dieses Nest gesehen, ich war ja da am Rummachen, ich habe ja irgendwie diese Büsche abgepflückt mit meinen Händen. Ich dachte ja, oh Gott, ich muss hier dafür nie wieder hin. So, also war wirklich schlimm, weil ich ja auch schon bestimmt eine halbe Stunde da am Ernten war. Also so, man denkt sich ja nichts Schlechtes dabei.
Aber du hast jetzt auch keinen Vogel gehört, der wild
so. Nein, überhaupt nicht, in dem Moment gar nicht. Ich habe nichts gemerkt, bis ich praktisch da dann vor diesem Nest stand, weil ich da eine Himbeere abpflücken wollte. So, und dann bin ich natürlich weg und war ganz aufgeregt. Dann hat es angefangen zu regnen, das erste Mal seit 100 Jahren gefühlt, so richtig geregnet. Ich so, ja geil, jetzt sitzt da kein Vogel drauf und das wird jetzt alles weggeschwemmt und die Eier kühlen aus, ich bin schuld. Ja. Kennst uns ja, ne?
So sind, genau, so sind wir ja.
So sind wir ja, ich hier mit den Himbeeren gesessen, also wirklich, das waren ganz traurige Himbeeren. Die konnten ja nichts dafür. Ja. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie andere Sachen und dann bin ich am Abend nochmal nach hinten gegangen in den Gemüsegarten. Ich gehe ja sowieso zweimal am Tag in den Garten und dann muss dieser Vogel, der diesen Nistplatz da ausgesucht hat, auch damit klarkommen. So, dann bin ich in den Garten gegangen, habe so einen langen Hals gemacht von Weitem und habe versucht, diese Stelle zu spotten und bin immer näher gekommen und dann habe ich die Stelle gespottet und dann saß da ein Mönchsgrasmückenmännchen auf diesem Nest. Guckt mich an und tut so, als würde ich es nicht sehen. Ich tue natürlich auch sofort so, als würde ich ihn nicht sehen. Beide denken wir so, oh, wir sehen uns nicht.
Ja.
Und dann habe ich so richtig schnell, also langsam, aber innerlich schnell, den Rückzug angetreten. Also, und da muss ich sagen, mich hat vor allem eins überrascht, dass das Männchen da saß und gebrütet hat. Das hat mich auch ein bisschen irgendwie bewegt. Gerührt.
Also
wir wissen ja, dass das bei einigen Vogelarten so ist. Aber ich habe das noch nicht so Aug in Aug wahrgenommen. Ich fand das richtig, richtig süß, dass der da saß in meinen Himbeeren und vor allem war ich natürlich erleichtert, dass das wieder angenommen wurde. So.
Ja.
So. Und das ist eigentlich meine. Ja, und vor allem habe ich mich gefreut, weil ich gedacht habe, ja, der Sommer ist ja doch noch fern. Also nicht fern, der ist ja da, aber es ist ja noch Brutzeit. Also es ist die zweite Brut wahrscheinlich. Und das hat mich so gefreut, dass es also immer noch Brutzeit ist. Und da möchte ich jetzt gleich an unsere Hörerinnen und Hörer etwas hier hinaus, eine Botschaft hinaus senden. Nur weil die Vögel nicht mehr singen und so weiter, es ist trotzdem noch Brutzeit. Und ich habe schon wieder Leute gesehen, die ihre Hecken geschnitten haben. Das geht nicht. Das darf man einfach noch nicht. So, Punkt.
Ja, aber weißt du, was da ein springender Punkt ist, dass man, wenn man da sagt, ihr sollt die Hecken nicht schneiden, die sagen, ja, ist doch nur ein Pflegeschnitt.
Ja, ich weiß.
Ne? Und das ist echt ein Problem. Ich habe das nämlich letztens gemacht, habe gesagt, entschuldigen Sie, es ist zu früh. Und dann meinte er, wieso, ich weiß doch, mach doch hier nur ein Feinschnitt und nur oben rum und so und es ist sehr schwierig.
Ja, ist es auch. Ne? Aber es ist, es war einfach für mich so ein schönes Zeichen, weil ich finde, diese zweite Brut, auch so beim Meisen oder bei Staren und so, man kriegt das alles nicht so gut mehr mit, weil sie eben nicht mehr so viel singen und man hat irgendwie das Gefühl, das war's. Aber es stimmt nicht. Die Hausrotschwänze, da ist hier auch gerade die zweite Brut ausgeflogen. Meine Rauchschwalbe sitzt auf der zweiten Brut, sozusagen auf den Eiern. Genau.
Und vor allen Dingen auch, wie wichtig die zweite Brut oft ist. Ne? Die erste, auch bei Amseln zum Beispiel, kriegen ja meistens die ersten gar nicht durch. Also es ist auch mega wichtig, die Vögel da zu unterstützen jetzt im, ich sag mal, Sommer richtig, dass die die Zweitbrut da irgendwie durchbekommen. Ne?
Ja, ja. Mhm. Also ich werde alle auf dem Laufenden halten, was mit meinen kleinen, feinen Mönchis ist. Und ich hoffe einfach, dass sie sich nicht zu sehr gestört fühlen. Aber ich glaube, dadurch, dass sie eigentlich wissen, dass man da ab und an rumjoggt im Gemüsegarten, müsste das eigentlich klar gehen. So,
ja. Ich möchte auch noch eine Sache zur Mönchsgrasmücke sagen. Ja. Ich habe die Mönchsgrasmücke tatsächlich, seit ich sie wirklich bestimme, auch als, genau wie den Mauersegler hier in Köln, so ein bisschen als ein Sommervogel. Es ist so ein richtiges, also auch der Gesang, ist so ein richtiges, so ein richtiges Sommerfeeling bei mir jetzt, weil dieser Vogel ja echt häufig ist und die Geräusche, also viele können den Vogel nicht ausmachen, aber wenn man ihn einmal drin hat, das ist ein richtig schöner, ein wenig diffuser Sommergesang. Und vielleicht alle mal reinhören und das passt zu der Hitze, finde ich, und passt zu diesen warmen Temperaturen So, ja. Das ist so ein bisschen verschwommener als andere Rufe, ja. Aber richtig schön und
genau.
Melodiös.
Ja, und heute Morgen im Regen dann, also wir haben heute echt endlich mal richtig viel Regen.
Echt? Wir haben keinen Tropfen.
Ja.
Scheiße, ja. Naja, ja, okay, ist ja super, ätzend, dass ihr Regen habt.
Ja, richtig schön. Ich bin schon heute draußen gewesen im Regen und fand es so schön. Mhm. Heute Morgen im Regen hat auch die Mönchsgrasmücke aus dem Garten gesungen und viel singt da ja jetzt nicht. Mhm. Also die Spatzen, die Schwalben, geben ja so einen Grundton vor, aber die Mönchsgrasmücke hat gesungen und da habe ich mir so vorgestellt, wie vielleicht gerade so die Ablöse war, wie das Weibchen sich draufgesetzt hat und das Männchen hat ihr ein kleines Liedel gesungen.
Ein Liedel.
Ja, ach, genau. Schön. So, das ist mein Morgenreport.
Das
genau.
ist sehr schön. Freut mich und freut mich, aber du hast ja auch, da muss ich jetzt direkt nachfragen, du hast ja auch einen Urlaub und hast ja da auch berichtet und das ist ja ein wirklich wunderschöner und ich weiß, wie viel er dir bedeutet, eine ganz tolle Sichtung hattest du, die du mir auch geschickt hast und jeder, der diesen Podcast hört, weiß, glaube ich, wir haben sogar mal darüber geredet, aber du hast ja einen Vogel gesehen, den du lange sehen wolltest. Da musst du jetzt einmal drüber erzählen, finde ich.
Ja, mache ich gerne. Also für alle, die nur wegen der Bartmeise hier sind, kommt gleich.
So. Ihr könnt einpacken.
Ja. Genau. Ihr könnt noch 5 Minuten wegnicken.
Ja, genau.
Nochmal ganz kurz umdrehen. So, wir wecken euch dann. Also, wir waren in Italien mit Freunden, mit dem Zug wieder. Das ist jetzt schon das, weiß ich nicht, dritte Jahr in Folge, dass wir im Sommer mit dem Zug nach Italien fahren. Und ich finde das ganz, ganz toll. Kann ich allen nur empfehlen.
Ja.
Wenn man so ein bisschen mal neugierig ist und denkt, kein Bock auf Fliegen oder wie auch immer. Einfach mal ausprobieren. Wir haben auch schon Fahrten gehabt, die sind völlig in die Hose gegangen, aber wir hatten auch Fahrten, so wie jetzt, die wunderbar geklappt haben.
Schön.
Man muss sich ein bisschen locker machen und ein bisschen irgendwie denken, es kann was schief gehen, aber dann ist es echt toll. Es ist nicht schief gegangen, ich spreche jetzt von der Bahn, ne? Weil alle immer über die Bahn so schimpfen und wenn man in Urlaub will, dann will man eigentlich nicht, dass was schief geht. Also mit dem Zug nach Italien ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. So, und wir waren in der Nähe von Bologna, Emilia Romagna, das ist also eine Region Richtung Po-Delta, also ich würde sagen ganz grob Nordosten, die sich landschaftlich gar nicht so sehr von der Toskana unterscheidet. Also sehr wenig Touristen, aber wahnsinnig schön, also kann ich auch nur sehr empfehlen, man kann überall sehr gut essen, also das ist die Olivenölregion Italiens und ganz viel Obst und so weiter. Also eine wirklich, wirklich tolle Gegend. So, warum ich das alles erzähle, damit ihr euch so ein bisschen verorten könnt, wo ich mich jetzt befinde in meiner Erzählung, in meinem Reisebericht. Und ich habe schon länger mal vorgehabt, im Urlaub Birden zu gehen oder Vogelbeobachtung zu machen, weil ich sonst das eigentlich, ich habe das sehr oft nicht gemacht. Es gibt ja Leute, die fahren in Urlaub und wollen dann da unbedingt auch eine Tour machen. Ich habe ganz oft immer irgendwie gedacht, nee, ich mache das ja zu Hause schon, mir reicht's eigentlich, wenn ich jetzt hier rumsitze. Und habe dann aber jetzt beschlossen, doch, ich möchte das machen. Und das liegt auch daran, dass ich vor ein paar Jahren eine ganz tolle Person, eine Italienerin in Berlin kennengelernt habe, die dort aus der Gegend kommt und dort Birding-Touren anbietet. Und dann habe ich Serena gefragt, ob sie mit uns eine Tour machen kann und wir eine Tour praktisch bei ihr buchen und diese Tour dann bezahlen, ganz normal, wie so eine Stadtführung, also als Guide. Hier bimmeln gerade die Glocken an der Kirche, ich weiß nicht, ob man das hört.
Ist nicht schlimm, ja.
Gut. Und dann haben wir also Serena gebucht und alle meine Freunde waren dabei, was ich total toll fand. Ich dachte erst, die denken, nee, gar keinen Bock. Aber wir waren dann also so eine Gruppe von 6 Leuten und dann haben wir uns mit Serena getroffen und ich habe gesagt, ich möchte aber ganz gerne auch eine Blauracke sehen. So, denn das ist mein Sehnsuchtsvogel und ich weiß, dass der in der Toskana und in Teilen Italiens noch vorkommt. Und dann hat Serena natürlich als Vollprofi gesagt, das ist, kann ich dir natürlich nicht garantieren, aber wir können natürlich hier und da, da können wir noch mal da und so. Ja, so. Habe ich gesagt, ja, ist okay, verstehe ich schon. Man muss das ja immer so sagen, weißt du ja. Und dann sind wir gestartet an so einer Lagune, wo wirklich tausende rosa Flamingos waren. Da war ich auch schon eigentlich glücklich, Ne? Ja. Also überall Flamingos, dann
schön.
Turteltauben, ohne Ende Turteltauben gehört, also so wie hier ganz Türkentauben, in, ja. überall in jedem Dorf und überall.
Ja,
frrr,
frrr, ja frrr. Das war auch auf Mallorca.
Unglaublich. So schön.
Das ist mega
so schön. So ja. schön und ja. auch wirklich teilweise ohne Fernglas konnte man die beobachten.
Ja.
Ganz toll und dann alle möglichen anderen Arten. Also wirklich, es war einfach eine super Tour und wir waren aber vor allem an diesen Lagunen und das ist jetzt nicht so das Blaurackengebiet. Und dann hat sie gesagt, so auf dem Rückweg zu euch oder zum Treffpunkt können wir noch so ein paar Umwege fahren, wo sie weiß, dass es Blauracken geben könnte. Aber die Blauracke ist ja ein Vogel des Offenlandes, da kann man auch nicht so einfach wie bei dem Flamingo irgendwie sagen, so hier, die stehen hier jeden Morgen, deswegen bitteschön. Genau, und dann sind wir so ein bisschen rumgefahren, immer wieder ausgestiegen, hatten dann auf einer Leitung 20 Bienenfresser, da war ich natürlich auch schon beseelt
auch
und
so
dachte,
schön.
Ja, reicht so schon.
Ja,
habt ihr schon toll. Immer gesagt, so, passt schon, macht jetzt nicht so einen Stress. Es war natürlich auch einfach 37 Grad, ne? Also es war einfach auch, ja, aber auch voll das Blaurackenwetter.
Ja.
Sie meinte so, nee, wir fahren jetzt noch dahin zu dem Spot, da könnte es noch passen. Und dann, es war auch so schön, mit ihr im Auto zu sitzen und immer, da, nein! Und ich so, da, nein! Also so, es war einfach, es war so, es hat so einen Spaß gemacht, dieses Erlebnis. Wirklich, wirklich toll. Und unser Fahrer und Freund von uns, überhaupt keine Ahnung von Vögeln, auch immer irgendwann, da, nee! Also hatte überhaupt auch überhaupt keine Ahnung und auch gar keinen, also null Emotionen.
Ja, wie schön, wie schön. Ich freue mich übrigens, dann, wenn ich komme, machen wir auch sowas, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass es war auch schon Erntezeit, es wurde sehr viel Heu gemacht und sehr viel, ich weiß nicht, irgendein Getreide mit Mähdreschern geerntet. Und dann war es total spannend, dann sind wir an eine Stelle gekommen, wo Getreide von einem Mähdrescher geerntet wurde, super heiß, so eine Wolke dahinter und überall flogen Turmfalken hinter diesem Mähdrescher her, das kannte ich von uns nicht, also hier sind es eher Rotmilane und Störche, da waren Kuhreiher und Turmfalken hinter dem Mähdrescher und zwei Blauracken sind hinter diesem Mähdrescher hergeflogen.
Unglaublich.
Und,
wer hat die entdeckt?
Ja, sie hat die entdeckt.
Okay.
Und dann sind die auch immer wieder auf die Leitung geflogen, also typisch Blauracke auf die Leitung.
Geil.
Und haben dann da gesessen und wir waren alle ganz aufgeregt, ich war unglaublich aufgeregt, all meine Freunde waren aufgeregt und wussten gar nicht, warum sie so aufgeregt sind.
Und, liefen hinter dir her, ganz aufgeregt.
Aber ja, also war wirklich toll. Und
ein ich Vogel!
Mit schwitzenden und zitternden Händen habe ich dann da irgendwie durch das Fernglas auch noch so ein unfassbar schlechtes Video gemacht. Also, das war toll und
toll. Ich habe mich voll für dich gefreut.
Ja, und was mir nochmal wieder gezeigt hat, also diese Vogelart, ja, das ist das eine, ist toll, also freue ich mich, werde ich mein Leben lang dran denken, aber dieses gemeinsame Erlebnis mit meinen Freunden, dieses Erlebnis mit Serena, das hat so viel Spaß gemacht und ich kann alle nur empfehlen, jetzt kommt Werbung, macht das. Also es fahren ja viele nach Italien auch, oder ihr könnt auch sonst, wo ihr sonst hinfahrt, euch informieren. Aber wenn ihr in Norditalien seid, könnt ihr ja, und eine Gruppe, könnt ihr ja mal, wenn ihr Bock habt, Serena kontaktieren. Ihre Homepage ist birdstories, also vogelgeschichten.it. Können wir auch nochmal in unsere Shownotes schreiben.
Ja, genau.
Und sie spricht fließend Deutsch, weil sie ein paar Jahre in Berlin gelebt hat und kann alle Vogelarten auf Deutsch, wo ich so denke, Alter, nicht schlecht.
Alter.
Und das Tolle ist, sie passt sich eben den Bedürfnissen an. Also ich sage, wir sind 6 Leute, wir haben ungefähr 4-5 Stunden, dann wird es ja auch zu heiß und vielleicht so. Und also das ist einfach wirklich, wirklich ein ganz, ganz toller Service, dass man dann so, dass sie so einen Plan auf einen abstimmt und am Ende sogar das, was man sich wünscht, gesehen wurde. Also das kann ich nur empfehlen. So.
Toll. Super.
Ja.
Ja, hört sich total schön an und ich habe mich sehr für dich gefreut. Also abgesehen von den Blauracken auch, dass du mit deinen Freunden da unterwegs warst, weil es ist tatsächlich wirklich schön mit Menschen, die man gern hat und die vielleicht gar nicht so in dieser Vogelbeobachtung oder in der Vogelliebe drin sind, zu merken, dass die dann selber auch Spaß daran haben. Das ist schon schön irgendwie, finde ich.
Ja, genau.
Super.
Also Und dieses einer besonderen oder bestimmten Art hinterherjagen oder fahren, das ist ja eigentlich mir fremd. Das habe ich so nicht in meiner Vogelbeobachtungs-DNA. Aber ich muss sagen, das war auch mal wirklich cool, weil man ist so fokussiert.
Ja, genau.
Und ist so, und ist, alles andere ist egal. Und ja, wie so ein Sport. Also das war total schön. Danach musste man erstmal wieder in die normale Welt zurückkommen. Also ich habe wirklich noch stundenlang auf so Leitungen gestarrt. Also wirklich, also das ist echt schön.
Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich nochmal so einen Reiz ausmacht, so ein Ziel zu haben, etwas, einen Vogel sich vielleicht vorzunehmen. Ich war jetzt auch wieder hier in Köln, sind wir mit dem Fahrrad hin, 1,5 Stunden hier an den Rhein, Worringer Bruch, und haben den Pirol gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden diesmal.
Ja.
Das liegt aber auch daran, dass wir um 14 Uhr da waren und es war einfach ruhig. Man hat ihn nicht singen gehört. Er war da, aber es war die beschissenste Zeit. Aber es macht dann schon Spaß, irgendwie mit einem Ziel irgendwo hinzufahren. Ich bin dann aber auch jemand, der nicht sehr total, bin dann nicht total gefrustet, wenn ich den Vogel nicht sehe oder höre. Wo wir jetzt auch die tolle Überleitung zu der Bartmeise machen können, so, die ich persönlich noch nicht gesehen habe.
Ah ja, alle, die wegen der Bartmeise hier sind, jetzt ist es Zeit, aus dem Sekundenschlaf aufzuwachen. Jetzt geht's um die Bartmeise. Also, du hast die Bartmeise noch nie gesehen.
Nein.
Dabei ist sie ja so klein und so fein.
Sie ist klein und fein. Und ich finde sie leider, wie immer das Süßeste der ganzen Welt. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie mit ihren Beinen gespreizt wie so ein Gymnastiktänzerin oder Artist zwischen dem Schilf sich aufhängt und dazwischen, also es ist, die gibt es ganz süße Fotos, die ich gesehen habe, und ich finde die natürlich unglaublich süß. Ist ja, reden wir jetzt mal drüber, wie sie aussieht. Es ist, ist natürlich ein sehr interessanter, schöner, fluffiger, balliger Vogel.
Das hast du schon wirklich gut zusammengefasst. Naja, oder? Gut, also du hast die noch nie gesehen, deswegen würde ich trotzdem mal sagen, beschreib du doch mal. Also beschreib doch mal von Kopf bis Fuß das Männchen. Denn das Männchen gibt der Art ihren Namen.
Ja, also das Männchen hat eben, das ist glaube ich das Wichtigste, diese bartähnlichen Federn im Gesicht, schwarz. Und daran erkennt man natürlich die Art, abgesehen von dem kleinen runden Körper und dem langen Schwanz, was ja für, wie ich jetzt erfahren habe, die Vögel in diesem Lebensraum, glaube ich, der längste Schwanz ist. Also ist schon interessant. Ja. Dann ist sie klein, da könnte man dann überlegen, deshalb heißt sie vielleicht Meise, weil sie die Größe einer Meise hat.
Ja.
Und dann da wieder so ein Vogel, wo ich sagen muss, was die Farbe anbelangt, eine wunderschöne Farbgebung. Das Männchen, das Weibchen auch, aber das Männchen hat eben auch wieder diesen, dieses einfach eine wunderschöne Farbgebung, die vielleicht Parey da gut beschreiben kann. Vielleicht lesen wir einmal heute vorab vor und dann
ergänzen. Ja, ich kann das gerne übernehmen. Ja, das ist doch eine gute Idee.
Finde ich eine gute Idee.
Die Bartmeise, Panurus biarmicus, 16,5 cm. Meisenähnlich mit langem Schwanz, Gefieder beige-gelb wie altes Schilf. Männchen durch grauen Kopf mit schwarzem hängendem Backenbart und schwarze Unterschwanzdecken unverkennbar. Weibchen nur an den Flügeln schwarz-weiß, sonst variabel und weniger kräftig gezeichnet. Bei Männchen und Weibchen Augen und Schnabel gelb, Beine schwarz. Jungvögel heller, mehr strohgelb mit schwarzem Feld auf Mantel und Rücken. Dunklem Zügel und grauen Augen. Schnabel bei Jungvögel Männchen gelb, bei Jungvögel Weibchen graubraun. Ruf nasal Tsching, gefolgt von gedehnt rollendem Tirr. Gesellig in Trupps. Große Schilfbestände. Hat in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa neue Lebensräume besiedelt. Guck an. Also da hat sich jetzt Paris Vogelbuch das ein bisschen leicht gemacht, sprich ja. von Grau und so. Das finde ich nicht, also es ist nee. Wirklich so eine Farbe. Also ich glaube, was insgesamt so toll ist, ist dieser Kopf und der, also Kopf, Brust und Körper haben jeweils drei Farben, die aber nicht wie bei anderen Vogelarten klar abgegrenzt sind, sondern es schmilzt so leicht ineinander über.
Ja, es ist und, schon wirklich wunderschön.
Und ich finde, alles ist so pastellig. Also es hat alles einen leichten Pastelltouch, sehr modern. Und dieses Grau-Blau ist eigentlich eine Farbe, die kann man gar nicht, die kann man auch nicht malen. Das ist tatsächlich dieses, das ist eine Farbe, die nur die Natur hinbekommt.
Ja, das ist auch das, was ich versucht habe zu beschreiben. Ja, und das ist wirklich, kann ich kaum in Worte fassen. Das, aber wie du gesagt hast, ist eine moderne Farbgebung. Und interessant ist auch, dass die Augen und der Schnabel des Männchens jetzt, Augen, Schnabel und Rückseite, sich auch dann wirklich sehr schön ergänzen. Die haben dann so ein bisschen die gleiche Farbe. Es ist also wirklich ein sehr schöner Vogel, der so ein bisschen an die Schwanzmeise von der Form erinnert. Ja. Und diese winzigen Flügelchen, was ist denn da eigentlich los? Haben die, haben die kurze Schwingfedern oder was? Die sehen so winzig, die sehen klein und winzig
aus. Ja, die sehen aber auch winzig aus, weil der Schwanz so lang ist vielleicht.
Ja.
Und ich glaube, dass es eine Vogelart ist, die vielleicht gar nicht so lange Strecken fliegen muss, weil sie ja vor allem, ich glaube, der Schwanz ist wichtig fürs Gleichgewicht. Sie lebt fast nur oder nur, ich habe gelesen, ausschließlich in großen Schilfbeständen und meidet sogar Büsche. Also es gibt Vögel, die, das Blaukehlchen zum Beispiel hatten wir ja auch nicht vor allzu langer Zeit, die leben im Schilf, aber gehen zum Singen auch gern mal in so eine Weide. Mhm. So, das macht die Bartmeise nicht. Und diese lustige Bewegung, die du genannt hast, dass die Beine so zwischen zwei Schilfhalmen gespreizt sind und so, erfordert natürlich auch eine gewisse Balance und ich glaube, da ist der Schwanz wichtiger als die Flügel. So.
Ja, und sie wandern ja jetzt auch nicht so weit, sondern sie bleiben ja an einer Stelle eher.
Ja, es ist, wobei ich sagen muss, wir haben hier viele Wintergäste. Also ich sehe die Bartmeise, ich weiß jetzt nicht genau, ob das alles Wintergäste sind, aber sie sind eigentlich keine großartigen Zugvögel, also Standvögel. Mhm. Ich habe aber den Eindruck, ich sehe im Winter viel mehr. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass die sich dann zu größeren Trupps zusammentun, wie so viele Vogelarten. Mhm. Und dass man im Winter auch einfach besser gucken kann, besser hören kann, weil die Bartmeise durch diesen Ruf sich das erste Mal bei mir richtig zu erkennen gegeben hat. Vorher habe ich die auch nie wahrgenommen.
Ja, und weil sie vielleicht auch weiter oben sind im Schilf, weil sie da dann im Winter eben die Insekten nicht suchen, sondern eher das... im Schilf, Schilf sozusagen.
Sie ernähren sich von den Samen und die sind oben am Schilf, das stimmt.
Ja,
vielleicht sieht man aber dann. Wer sie beobachten möchte, auf jeden Fall im Winter ist das eine gute Chance, weil sie sich wirklich durch diesen Kontaktruf, durch dieses Chilpen, es ist ein, wenn man den einmal gehört hat, erkennt man den auch immer wieder. Für mich ist das inzwischen hier bei uns wirklich ein typischer Winter-Schilfbewohner. Aber ich sehe sie auch nicht oft. Also sie sind im tiefen Schilf, sind sehr klein. Also man sieht sie dann so überfliegen oder so. Aber so wie man diese Fotos kennt, mit dieser tollen Zeichnung im besten Licht und so, das sind die seltensten Momente, wo man die mal so sieht. Was ich spannend finde ist, und da gibt es auch viele Fotos von, sie müssen im Winter oft auch an Stege oder an Wege kommen, weil sie kleine Kieselsteinchen fressen, weil sie sonst das ganze, die ganzen Schilfsamen nicht verdauen können.
Ja, ja. Und, es ist ja auch so interessant, ne?
Ja,
wir hatten aber schon mal einen Vogel, der das auch macht. Wer war das?
Das Huhn?
Ja, das Huhn. Vielleicht, ja, kann tatsächlich sein. Also durch diese kleinen Steinchen werden dann die Samen sozusagen verrieben und können verdaubt werden, ne?
Also vom Huhn ist das bekannt, dass Hühner das machen, aber Spatzen machen das zum Beispiel auch. Also ich sehe ganz oft hier bei uns auf der Straße Spatzen sitzen, die da rumpicken und die picken dann dort keine Samen auf, sondern auch kleine Steinchen.
Super.
Also das machen viele Vögel. Aber ja, deswegen ist die Bartmeise aber natürlich auch ein begehrtes Fotomotiv. Erstens, weil sie so schön aussieht und weil man sie natürlich, wenn man erstmal weiß, sie ist in der Gegend und etwas Geduld hat, dann kann man sie auf jeden Fall aufnehmen, weil man weiß, sie wird im Winter irgendwann an die Spitze des Schilfs kommen und oder mal auf den Steg fliegen. Genau.
Ja. Ja, und, aber das ist ja auch wieder interessant, wie du gesagt hast, und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesem Vogel, dass sie wirklich ihr Lebensraum im Schilf haben und da auch bleiben und den Schilf auch vor allen Dingen älteren, ausgedehnten Schilf brauchen, ne? Also alte Schilfflächen. Und das ist, glaube ich, also das Wichtigste, oder?
Genau. Es gibt Vogelarten, die brauchen neues Schilf tatsächlich. Deswegen ist es auch immer gut, wenn Schilf ab und zu mal gemäht wird. Das wird auch gemacht. In manchen Naturschutzgebieten werden Teile des Schilfs gemäht, aber es wird immer darauf geachtet, dass das alte Schilf auch bleibt. Weil es eben genauso viele Vogelarten gibt, die dieses Altschilf brauchen. Der Drosselrohrsänger zum Beispiel ist auch so eine Art, glaube ich, immer nur im alten oder im zweijährigen Schilf auf jeden Fall brütet, weil sie eben nur dann auch diese stabilen Zweige, nenne ich das jetzt mal, ausbilden. Ne? Und das ist für die Bartmeise ganz, ganz wichtig. Also ganz frisches, junges Schilf meidet sie. Sie braucht dieses alte Schilf. Genau.
Ein bisschen stabiler und kann dann dazwischen so ein bisschen akrobatisch rumfliegen und krabbeln und machen und tun, wenn sie die Insektchen sucht etc. Und auch für die Brut wird auch gebrütet.
Ja, sie lebt komplett dort. Und das Krasse ist, wenn man diese Farbe sich anguckt, wenn man den Vogel einfach mal nur so sieht, dann denkt man, boah, ist der bunt. Wenn man den Vogel aber im Schilf sieht, dann verschwindet der. Also das ist total faszinierend, weil diese Farbe ist wie das Schilf im Winter dann noch mit Eis oder Schnee ist dann wie das Köpfchen so ein bisschen oder die Brust. Ne? Total interessant. Also einfach krass, wie die Natur so etwas hervorbringt. So ein schönes Vögelchen. Und nochmal zum Thema Meisen. Du hast das ganz kurz angerissen.
Ja, wichtig
sie,
noch.
Sie heißt ja Bartmeise und wird in den Vogelbüchern häufig zusammen mit Beutelmeise und Schwanzmeise behandelt. Denn das sind die drei Meisen, die keine echten Meisen sind. Also man nennt sie Meisen, also historisch betrachtet, diese deutschen Namen sind ja schon älter, haben sie nichts mit der Meise, mit unseren Blaumeisen, Kohlmeisen zu tun. Sie sind sogar enger mit Lerchen verwandt, habe ich jetzt recherchiert. Aber dieser Name Meise leitet sich eben vom Verhalten ab. Dieses auch kunstvoll und geschickt an den Zweigen klettern, also in dem Fall ist es ja Schilf, aber wenn man gesehen hat, wie eine Blaumeise in einem Baum nach Insekten sucht, ne, das ist schon ähnlich. Das machen andere Vögel nicht so. Und deswegen gehört sie eben auch zu den, ich sag jetzt mal, unechten Meisen und ist aber eigentlich überhaupt keine Meise. Und der erste Hinweis darauf ist, dass sie auch nicht in Höhlen brütet, sondern ein richtiges Nest
kleines im Schilf Nestchen baut. Macht.
Genau. Genau. Ja, also wir können gerne unser Glück versuchen, wenn du hier bist. Es ist natürlich wirklich eine ganz schwere Jahreszeit Ende Juli, aber warum nicht? Die sind irgendwo dann. Und
da wir wollen auch uns auch nicht, wir wollen es uns auch nicht zu einfach machen. Wir sind ja schon, wir wollen da jetzt richtig. Ja, würde ich mich natürlich total freuen, wenn man die sehen könnte.
Also ich kenne die hier und ich kenne auch Orte, wo im Winter habe ich schon 30, 40 Stück zusammen gesehen. Winter ist dann ja noch nicht. Aber wir können das auf jeden Fall versuchen. Also die Bartmeise, irgendwie hat sie auch was. Es gibt so ein paar Fotos, da sieht sie auch aus wie eine Eule. Die guckt so irgendwie.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich weiß
aber
genau, was
du meinst. Aber das liegt an diesem Gesicht, oder?
Ja, das ist das Männchen vor allen Dingen und das ist dieser Bart unter den Augen. Das macht es.
Ja.
Dass das so nach unten gezogen wirkt.
Ja, ne?
Mit diesem Köpfchen. Ja, doch, doch.
Ja,
ich habe das auch.
Und ihr Gesang übrigens, ich habe gelesen, dass der Balz, also der Gesang dieser Vogelart, überhaupt nicht so wichtig ist in der Balz, sondern dass es da eher um so einen Schaubalzen geht, wo das Gefieder gezeigt wird und sowas, dass das viel wichtiger ist. Und der Gesang ist ja eher sehr unbekannt und zurückhaltend. Ne? Also,
ja, und ich habe diesen Balztanz gesucht. Ich wollte den mal sehen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Habe ich nicht gefunden.
Hätte ja, ich glaube, das ist auch einfach schwer zu sehen. Ich habe auch noch gesehen, dass die Bartmeise oder gelesen, dass die Jungvögel so einen ganz krassen, man nennt das Sperrrachen haben. Also im Nest, wenn sie den Schnabel aufsperren, dann sind ja die meisten Jungvögel da drin so gelb-rot leuchtend, was ja die Eltern animiert, dort das Futter reinzustopfen. Und die Bartmeise hat laut Literatur eines der auffälligsten Rachen, die Jungvögel. Mhm. Und ich habe ein Foto gefunden, da sieht man das, das ist da drin nochmal wie so ein, wie so Perlen. Also ja, da leuchten so kleine Perlen.
Ja,
Total irre. Aber davon gibt es auch wenig Bilder. Ist ja auch logisch, wenn die irgendwie 500 Meter mitten im Schilf brütet, da kommt man ja auch nicht hin. Und das ist auch gut so.
Das ist auch gut also. Ja, aber wenn ihr mal guckt, das kann man sehen, aber das ist wirklich so ein scharlachroter Gaumen. Und dann sieht man diese schwarzen Pünktchen oder Papillen oder wie man sie nennen will, mit so weißen Spitzen. Und das nimmt dann ab, je älter sie werden. Also das finde ich auch richtig krass. Also, aber das ist ja auch vielleicht, ich glaube, die haben auch, weiß jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, aber bis zu 7 Eier legen die auch, ne? Schon ein bisschen.
Das habe ich vergessen nachzugucken.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es sind schon mehr und ja, also ich glaube, das war jetzt auch meine Hoffnung, dass wenn ich komme im Juli, dass vielleicht dann Jungtiere schon unterwegs sind und man sie deswegen vielleicht mehr sieht, weil die so ein bisschen rumfliegen oder ein bisschen nervös hier und da den Eltern nachfliegen oder so. Das war so meine...
Werden das mal versuchen.
Ja, und was ich mega schön fand, das hat mich ja wieder, da dachte ich auch, Mann, das ist doch leider wieder das Süßeste, dass die sich im Jugendalter schon verpaaren und dann oftmals für immer zusammenbleiben, eine monogame Ehe schließen.
Das ist nicht süß?
Im Jugendalter schon. Vielleicht werden wir ja Zeuge von einem Pärchen, was sich verliebt oder so.
Fand Jugendliebe. Ich so süß. Wie schön. Aber mir ist auch super süß. Mir ist auch aufgefallen bei der Recherche, es gibt unglaublich viele Fotos von Jungvögeln. Also es muss irgendwie auch daran liegen, dass diese Art offenbar sich zu der Zeit, wo sie noch gefüttert werden, aber schon so rumhuschen im Schilf, die muss sich irgendwie zeigen. Ich denke, die sitzt gerne dann so rum auf dem Präsentierteller, um eben auch von den Eltern noch gefüttert zu werden oder so. Weil es gibt viele Vogelarten, da hat man dieses Jugendkleid nicht so oft fotografiert. Ja. Und bei der Bartmeise ist das ein total bekanntes Foto. Also dieses Jugendkleid der Bartmeise ist sehr oft fotografiert.
So. Habe ich auch gesehen.
Vielleicht
haben wir Glück. Würde ich mich freuen. Ja.
Ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich vergessen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Bartmeise. Ach so. Wir sind ja hier auch dafür bekannt in unserem Podcast, dass wir... da ein großes Auge drauf werfen, dass das alles auch so bleibt und dass dieser Vogel weiterhin bei uns im Schilf leben kann. Und es liegt natürlich auch an uns. Mir ist jetzt wieder aufgefallen, wie krass dieser Tourismus an so Badeseen und so zugenommen hat. Hm. Und das ist ja auch normal. Wir haben da, glaube ich, in der Folge mit der Rohrdommel vor 100 Jahren mal etwas ausführlicher darüber geredet. Ja. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen und auch nicht irgendwie wieder schlechte Laune machen. Also wir wollen alle an den Badesee und bei dem Wetter, so wie das gerade ist und bei den Sommern, wie wir sie haben, ist das auch sehr wichtig. So, genauso wichtig ist es aber meiner Meinung nach, dass man einfach als Behörde, finde ich, oder als Landkreis oder wer auch immer da zuständig ist, gewisse Grenzen zieht, wo einfach kein Mensch hin darf.
Ja.
Und das ist einfach für diese Vögel ja auch eine super harte Zeit. Erstens Brutzeit, bei manchen wie bei meiner Mönchsgrasmücke jetzt die zweite Brut. Und im Schilf ist ja genau dasselbe. Die sind dort, das ist deren Lebensraum. Und wenn dann jemand kommt mit seinem Stand-up-Paddel und da durchpaddelt und rumschreit, kann das Ende von einer kompletten Brut bedeuten und ein Totalausfall für diese Art sein. Und deswegen ist es einfach, finde ich, wichtig, dass da klare Grenzen gezogen werden mit irgendwelchen Bojen, wie auch immer. Aber noch wichtiger ist es, dass wir hier nochmal an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, Leute, Naturtourismus ist eine schöne Sache, aber es muss wirklich niemand dahin paddeln, wo man eigentlich nicht hin darf. So, das ist so ein bisschen mein kleiner Appell für die Bartmeise.
Ja, und ich finde auch, das ist wieder so ein Bereich, wo man auch oft weiß, dass diese Leute auch überhaupt nicht das Bewusstsein dafür haben. Also die haben es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da Vögel nisten oder dass da sehr wichtiger Lebensraum für viele Tiere ist und so. Das muss wirklich dann auch gepusht werden und Schilder aufgehangen, einfach damit da auch das Know-how Stimmt, und ich finde, ja, das ist eben die Aufgabe auch von der Stadt oder vom Landkreis etc., das zu machen. Das sieht man ja auch oft, ne? Bei diesen Schilfgürteln sieht man oft, dass da ein Schild ist, hier bitte nicht betreten etc. Weil es ist tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, diese Vögel, wenn jetzt mal ein richtig harter Winter kommt oder, weiß ich nicht, das Wasser steigt, da geht sowieso schon oftmals die Brut verloren. Und da können also wirklich ganze Populationen ausgemerzt werden bei richtig harten Wintern. Wenn dann auch noch im Sommer da jemand, wie du sagst, mit einem Bötchen oder so, meistens sind es ja Bötchen leider, wo ein Pärchen sich ein bisschen verstecken will und ne, Privatsphäre haben, ja, möchte, die, ja, da reinfahren, da werden, wie du schon sagst, die Nester einfach überfahren sozusagen. Und ja, ja, und dann kommt das Klima dazu etc. Also die haben es ja alle schwer und die Bartmeisen haben es auch schwer und es gibt eben nicht mehr so viele ausgedehnte Schilfgürtel an Seen etc. Deshalb gut, dass du das nochmal sagst und für alle, die etwas sehen, da kann man ja dann auch ganz nett sagen, hört mal zu, hier leben, ja, Vögel, fahrt doch da bitte nicht, rudert da doch bitte nicht rein, so.
Ja, wir nehmen eben einfach sehr viel Raum ein als Menschheit und wir haben schon immer viel Raum eingenommen, aber wir waren erstens eine Zeit lang weniger, als wir es heute sind, ja, und zweitens sind wir viel mobiler geworden. Und das ist, ja, etwas, was Leute oft unterschätzen. Also früher gab es auch Menschen, die, ich sag vor 100 Jahren, die sind auch in die Badeseen gesprungen, ne? Ja. Aber das waren einfach mal ein paar Leute, die haben sich da abgekühlt und heute fahren die Leute natürlich massenweise mit ihren Autos oder mit ihrem Van, mhm, aus der Stadt raus, bleiben dann da mehrere Tage in der Natur, wollen am liebsten noch an den Fleck, wo am wenigsten Menschen sind, ja, am meisten, genau, Natur ist. Ja, ja, und da, genau, wo am meisten Natur ist, sind eben auch die meisten Vögel, ja, die dann wiederum dadurch, ja, gefährdet werden. Und alles durch irgendwie Social Media und so wird natürlich, mhm, auch total schnell, spricht sich rum, hier ist ein Hotspot, hier, Megaspot, ist der geilste Sonnenuntergang, mhm, kommt alle dahin oder auch nicht, kommt alle dahin, aber es passiert ja. Und das ist eine Mobilität, die hatten wir noch nicht so auf unserem Kontinent. Und die macht ganz, ganz, ganz viel kaputt. Und das, ja, ist ja ein Thema, was oft noch nicht so bedacht wird, dass die Leute so mobil sind und so viel Zeug machen an ihren Wochenenden. Und also
ja, und auch viel, ja, besser das, zu diesen Stellen gelangen als früher. Ne? Die, ja, haben dann irgendeinen Roller, ja, oder ein Elektrorad und fahren einfach auch Strecken, die sonst nicht gefahren wurden. Da kamen da vielleicht, ja, 3 Personen am Tag und jetzt kommen da 60. Ne? Ja. So, das, genau, sind, glaube ich, die Unterschiede. Hm.
Und übrigens zum Thema Räume, die wir einnehmen. Das ist jetzt eine Überleitung zu dem Buch, das ich heute vorstellen möchte. Darf ich?
Ja.
Oder willst du noch was zu unserer kleinen, ja, feinen Bartmeise sagen?
Ich überlege gerade.
Sonst kann ich natürlich diese Räume auch, also diese Überleitung gleich nochmal machen.
Nee.
Überhaupt kein,
nee,
Problem.
Nein, nein.
Willst du den Gesang noch abspielen?
Das, ja, den habe ich gar nicht rausgesucht. Den suche ich mal raus. Warte mal kurz.
Ja, das habe ich nicht tatsächlich vergessen. Geht, dann kommt der ja einfach vorne vor die Folge, so wie immer.
Ja, genau. Ihr hört ihn euch doch mal diesmal vorne in der Folge an und wir machen weiter, genau, mit dem Buch. Also los.
Ja, genau. Also, das Thema Räume, es klingt jetzt so komisch, aber die Frage, wie viel Räume wir einnehmen, wie viel Platz wir einnehmen, was wir, ja, dadurch, was andere Tiere oder andere Lebewesen für Räume verlieren, darum geht es in einem Kapitel oder auf mehreren Seiten von einem Vogelbuch, was ich euch ans Herz legen möchte, was wirklich ungelogen eins der schönsten Vogelbücher ist, das ich in den letzten Jahren bekommen habe. Es ist ein Bilderbuch für Erwachsene, wie ich finde, und es heißt Die Welt in einer Eierschale.
Und ach, wie gut, das wollte ich auch vorstellen. Super, ja, ganz gut.
Ah ja, dann kannst du bitte da ja weiter mitreden, wenn du möchtest.
Ja, absolut.
Von Sarah Heutzeroth, eine ganz tolle Illustratorin, die übrigens auch wahnsinnig nett ist. Also wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Ganz, ganz toll. Und ja, ich will es gar nicht so in die Länge ziehen, weil es ist einfach ein Buch, das muss man sehen. Also ich kann das jetzt beschreiben, aber es ist groß, es ist wie gesagt ein Bilderbuch, aber für Erwachsene. Achso, der ganze Titel ist Die Welt in einer Eierschale, wie die Artenvielfalt uns rettet und warum wir Vögel brauchen. So, und ja, es geht in einem dieser Kapitel auch um die Räume, die wir besetzen und so weiter. Also ich kann ja kurz sagen, es geht um leere Meere, es geht um grüne Wüsten. Es geht um das Thema die Begradigung von Flüssen, also das, was wir auch oft im Podcast besprechen. Und natürlich geht es auch um die Landwirtschaft. Also was ich am tollsten finde an diesem Buch ist, dass Sarah es schafft, mit wahnsinnig herzerwärmenden, wunderschönen Zeichnungen zu zeigen, wie schön die Welt da draußen ist, was für eine Vielfalt wir haben. Guck mal, es gibt ein Kapitel, das heißt, was geschah, als es keine Spatzen mehr gab?
Ja.
Also all diese Themen, die uns ja auch bewegen, illustriert sie wahnsinnig schön. Es geht um die Macht der Vielen, also Starenschwärme zeichnet sie wunderschön und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es Kapitel, die eigentlich sehr hart sind in der Thematik, ja, nämlich auch die Landwirtschaft,
ja,
zum Beispiel.
Ja.
Und das ist ja ein Thema, das wir auch andauernd ansprechen, in der letzten Folge auch beim Braunkehlchen. Und ich finde es so toll, dass sie das so klar benennt, weil das passiert ja super selten in solchen Büchern, vor allem nicht in den Büchern, die eigentlich auf Schönheit setzen und auf die Schönheit der Natur. Dass dann der Bogen geschlagen wird zu, wir müssen aber auch was dafür tun, dass das so bleibt, beziehungsweise wir haben schon sehr viel Schönheit verloren. Das finde ich in diesem Buch ganz, ganz doll gelungen. So.
Ja.
Und
ich kann nur zustimmen. Ja. Ganz, ganz.
Genau.
Das ist ein unglaublich gut, auch sehr gut geschriebenes Buch, weil es ist nicht viel,
genau,
Text. Aber der Text, ja, der da ist, ist einfach unglaublich gut geschrieben. Es ist wirklich toll.
Genau.
Also.
Genau. Und ich kann nur kurz sagen, ein Kapitel heißt Grüne Wüsten. Da geht es eben um die bereinigte Landschaft, um die Landwirtschaft heute. Kleines Zitat, blühender Raps und sattgrüner Mais, unverbaute Sicht, soweit das Auge reicht. Eigentlich doch ganz idyllisch, oder? Zumindest solange uns nicht auffällt, dass die Lerchen hier nicht mehr singen und in angrenzenden Naturschutzgebieten die Insekten sterben. So.
Ja.
Und dann immer so kleine Infodots, wo steht, leere Himmel und stille Felder, wir verlieren schätzungsweise etwa 40.000 Vögel in der EU und zwar pro Tag. Also wahnsinnig viele, auch sehr harte Fakten, aber kombiniert mit guten Zeichnungen. Und ich finde es einfach toll, dass das ein Buch ist, was, glaube ich, viele Menschen kaufen, die denken, boah, ist schön, das ist so schön, das will ich haben. Und dann blättern sie durch und finden diese harten Infos, die sie sonst vielleicht gar nicht finden würden. Und das, finde ich, ist sehr, sehr gut gemacht. Also absolute Empfehlung, die Welt
absolut
in einer Eierschale, wie die Artenvielfalt uns rettet und warum wir Vögel brauchen, von Sarah Heutzeroth. Übrigens auch ein tolles Geschenk.
Ja, so, absolutes Geschenk. Da kann man auch mal so reingucken. Ist auch wieder so ein Buch,
ja,
wo man nicht jetzt stundenlang an einem, sondern man kann da so reingucken. Und das finde ich auch, das hätte ich jetzt noch ergänzt. Das macht es nämlich aus, diese wichtigen Themen, die sie behandelt, wirklich tolle, also wirklich sehr divers.
Ja.
Und da freue ich mich natürlich auch, dass man die dann,
ja,
so beim, ja, ich sag mal, 5 Minuten Lesen auch irgendwie bildlich gezeigt bekommt, aber mit einem starken Text. Und dann,
ja,
kann man vielleicht beim nächsten Mal, wenn man gerade nicht so viel Zeit,
ja,
hat, weiterlesen. Ja, finde ich auch. Schön, dass,
genau,
du das, dass du das vorstellst.
Ja, übrigens auch erschienen im Eichborn Verlag. Das ist auch der Verlag, in dem unser guter
lieber
Kollege
Freund Dominik
Eulberg,
mhm,
auch,
ja,
viel veröffentlicht. Also
ich glaube auch,
genau,
dass er so bei dem, ich glaube tatsächlich, dass er bei dem Buch auch mitgewirkt hat. Ich weiß nicht,
aha,
mehr wie, aber irgendwie, ich glaube, die haben ein wenig miteinander, waren sie im Austausch. Aber,
ja,
möchte, weiß jetzt nicht inwiefern.
Wir schreiben dieses Buch nochmal in unsere Shownotes. Und jetzt die Frage, wo wir schon beim Thema Kultur sind, Literatur, Kultur. Gibt es denn ein Lied über die Bartmeise?
Also die Bartmeise heißt ja im Englischen Bearded Tit, nicht, dass wir immer nur englische Lieder
Tit
haben müssen. Bearded Tit. Tit ist ja Meise, ne?
Ja, finde ich ja auch lustig leider.
Ist genau lustig,
Humor,
ne?
Aber ich habe eine, ja, Tasse, wo drauf steht European Tits und naja. Das ist, ja, es ist,
ja,
irgendwie lustig. Ich weiß gar nicht warum. Warum heißen die Tits? Aber egal.
Ich weiß es auch nicht, aber also Bearded Tit, wie im Deutschen, also Bartmeise auch zu den,
ja,
Meisen geführt.
Auf Französisch übrigens Mésange à Moustache. Ah, toll.
Hör mal, siehst du, à Moustache, Moustache, das ist eigentlich auch geil, ne?
Du musst die Moustache-Meise.
Schon toll. Ja, die Moustache. Das hört sich alles so edel an im Französischen,
ja,
immer, ne?
Ist das
schön.
Stimmt.
Ja, genau. Also da habe ich jetzt kein Lied, was Bartmeise heißt, gefunden. Ist aber auch okay. Wir sind ja nicht so, wir freuen uns ja auch über Allgemeine und so. Allerdings habe ich ein Lied gefunden von der kanadischen Künstlerin Tate McRae. Kennst du sie?
Nee.
ein Popstar, ein kleiner. Tate McRae ist eine sehr junge, ich glaube, die ist 2003 oder so geboren. Tatum Rosner McRae heißt sie eigentlich, Kanadierin, ist auch gerade durch Deutschland getourt vor einem Jahr oder so. Da waren die ganzen 12-Jährigen dann und oder vielleicht auch mit den Eltern dann. Also ich wäre vielleicht auch da gewesen. Und sie ist eigentlich Tänzerin, nennt sich auch Tänzerin, aber ist jetzt ein kleiner Popstar, der mit bestimmten oder vielen Liedern auch in den Charts war. Und die hat ein Lied, ich glaube, es ist aus 25, und das heißt Tit for Tat. Und das fand ich lustig. Und Tit for Tat, sagt dir das was als Redewendung im Englischen?
Nein, auch nicht. Okay. Nein.
Also Tit for Tat heißt sowas, so wie du mir, so ich dir. So in der Art.
Ja.
Das ist die Übersetzung im Deutschen. Und ich fand es lustig, Tit for Tat, und habe mir gedacht, das spiele ich jetzt mal. Ich kann es selber nicht. Es geht natürlich darum, dass sie mit einem jungen Mann was hatte und jetzt, ich glaube, überlegt, nochmal mit ihm zusammenzukommen. Aber jetzt zeigt sie es ihm doch, weil er doch ein Arsch ist oder irgendwie so in die Richtung. Aber ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt. Ich finde es bemerkenswert, muss ich immer wieder sagen, ich als Mutter von einem Teenager, wirklich, also ich weiß nicht, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, aber jetzt muss man sagen, haben die Ladies nur noch ein BH und einen Stringtanker an. Also ich weiß nicht, was weiter noch passieren soll, aber es ist schon wirklich krass, wie freizügig, was heißt freizügig, das ist, hasse ich das Wort, aber ja, wie wenig die Lady noch anhat. Aber gut, sie tanzt super. Sieht natürlich auch toll aus, alles wunderbar. Und das Lied spiele ich heute, Tit for Tat von Tate McRae, damit es auch mal ein bisschen hip und auch für die junge Zuhörerschaft. Wir hören ja, wir freuen uns ja auch darüber, wie viel neue junge Leute das Burden entdecken. Also hallo, falls ihr zuhört,
wir
noch
alten,
immer nach
wir
der
alten
Stunde.
Hasen.
Ja, wir ja. alten Hasen, wir alten Säcke.
Es gab mal eine Zeit, da waren wir die jungen, aufstrebenden, die jungen, aufstrebenden Börder. Und jetzt sitzen wir hier in unserem Lehnstuhl. Naja.
Stricken vom... Ja. Hör auf. Nee, Quatsch. Aber genau, das kommt jetzt. Und bevor es kommt, würde ich noch mal ziehen, oder?
Ja, mach mal.
Oder?
Das ist eine sehr gute Idee. Ja,
das tue ich jetzt. Also ist schon, meine Hand ist schon drin, also los.
Okay, dann sage ich jetzt mal Stopp.
Stopp. In the name of... Hä? Kann ich nicht glauben, dass wir die noch nicht haben.
Was?
Die Türkentaube.
Doch, die haben wir doch schon.
Ja, das kann nicht sein. Sorry.
Nee, rein.
Das habe ich wahrscheinlich einfach mit reingenommen. So, nochmal Stopp. Ich habe einfach
Folge was 75 war das, habe ich schon.
Ja, Stopp. Genau, das kann ich sagen. Die Wasserralle.
Ah ja, das ist gut. Das ist gut, da sind wir wieder beim Thema Schilf. Aber ist okay, kriegen wir hin.
Oder sollen wir die nochmal ein bisschen schieben in den Herbst und nochmal was anderes greifen?
Naja, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt.
Ich also, mach mal noch
dann einen. Dann zieh doch noch ein und dann entscheiden
wir. Nee, warte. Warte mal. Jetzt,
ja.
Hä, nee, komm, jetzt hört doch mal auf. Hätten wir jetzt auch einen uns aussuchen können, aber egal. Warte hier. Oh, den müssen wir nehmen, den kleinen Specht. Das machen wir.
Ja, das ist doch gut, den kleinen und den feinen Specht. Mach die Wasserralle wieder rein.
Ja, natürlich, jeder, der zuhört, und ich weiß, die Wasserralle war ein Wunsch. Wir lieben die Wasserralle, wir haben jetzt aber einfach mal inhaltlich nochmal was anderes. Also, es wird der Kleinspecht und die Wasserralle kommt im...
Die Wasserrille!
Die Wasserrille kommt dann auch irgendwann, alle sowas.
So.
Ja, schön, okay, dann mache ich mal hier Tit for Tat an und freue mich mal. Und mach dir noch einen schönen Tag und wir sprechen bald und sehen uns ja auch ganz bald, Philipp, da freue ich mich schon, ne?
Ja, aber ich denke, davor machen wir noch eine Folge, wäre doch schön, und dann machen wir vielleicht noch eine Folge hier, oder wenn wir hier
machen wir mal was ganz auf, wenn wir dann
zwei Folgen machen, dann würden wir sogar die 100. Folge hier machen, das wäre natürlich sehr gut.
Ah, oh, das wäre ja echt schön. Nee,
aber
das
da
müssen
reden wir
machen.
Darüber.
So. Das finde ich geil, mit einem Glas Wein dazu.
Ja, genau. Also, oh, jetzt ist
Jod. Hallo, mein Jod.
Bleibt alle schön gut zu vögeln und danke fürs Zuhören. Adieu.
Danke fürs Zuhören. Adieu. Yeah.